Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Journalisten und Anchorman der ARD-Tagesthemen
Tom Buro.
Und mit Ulrike Knapp. Tom Buro, Sie sind seit dem 1. September 2006 der Anchorman der Tagesthemen, dem Nachrichtenflaggschiff der ARD. Und immer, wenn ich Sie sehe, dann frage ich mich, kann der Mann eigentlich auch mal böse gucken oder grimmig oder geschweige denn böse sein? Kann man mit Ihnen überhaupt streiten?
Kann ich auch. Kann ich auch. Meine Kinder sagen immer, wenn du böse bist, dann bist du richtig böse. Also das ist auch, das gibt's auch. Ich bin aber, das stimmt schon, der Eindruck trügt nicht, bin grundsätzlich ein ganz fröhlicher und positiv gestimmter Mensch. Das ist wirklich mein Wesen. Es ist sogar noch viel stärker mein Wesen, als man jetzt bei den Tagesthemen sieht. Also wenn Sie das da
also
schon
Sie
wahrnehmen.
Sie nehmen sich da schon zurück.
Da nehme ich mich schon zurück. Genau so ist es.
Ist ja auch kein Wunder. Sie wurden ja im Rheinland geboren.
Exakt.
1958. In Troisdorf, ja?
In Troisdorf geboren, ist aber ein Zufall sozusagen der Medizingeschichte, weil meine Mutter hatte denselben Arzt wie eine Freundin, die in Troisdorf wohnte. Und so bin ich im Troisdorfer Krankenhaus zur Welt gekommen. Aber ich bin Siegburger. Also manchmal steht in Archiven oder in Wikipedia oder so im Internet steht dann der Troisdorfer. Ich bin in Troisdorf geboren, aber ich bin Siegburger. Das ist die Nachbarstadt. Und Sie wissen ja, immer wenn man ins Detail geht und unter das Mikroskop eine Region legt, dann wird das ganz, ganz wichtig, in welchem Stadtteil man geboren ist.
Und den Rheinländern sagt man ja sowieso nach, dass sie eigentlich Frohnaturen sind und dass sie sich das Leben so einfach wie möglich gestalten. Stimmen Sie dem zu oder haben Sie es in Ihrem Leben jemals anders gehalten?
Nein, ich stimme dem zu. Mein Deutschlehrer hat immer gesagt, das könne man schon an der Sprache merken. Zum Beispiel der Satz, eine gut gebratene Gans ist eine gute Gabe Gottes. Das sei für den Rheinländer viel zu anstrengend. Der würde dann daraus eben einfach mal eine gut gebratene Jans ist eine gute Gabe Jottes. Und schon ist es einfach, fließt das viel einfacher. Und so handhabe ich das auch im Leben. Es gibt Situationen im Leben, in denen man auch hart sein muss, auch manchmal sich selbst gegenüber. Aber wenn es nicht sein muss, dann kann man es sich auch einfacher machen. Das zu unterscheiden, das ist die große, glaube ich, Lebensaufgabe bei jedem.
Es muss Sie ja dann bei all Ihrer positiven Lebenseinstellung hart getroffen haben, als man Sie als Nachfolger von Uli Wickert doch ziemlich, ja, wie soll ich sagen, unziemlich kritisiert hat, wegen Ihres Äußeren zum Beispiel. Ja, da wurden dann Dinge gesagt wie zu nett, zu glatt, zu belanglos. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Wie haben Sie denn diese Kritik überstanden? Weil ich glaube, mich hätte das sehr getroffen.
Ja, ich gebe auch ganz offen zu, so ganz kalt gelassen hat mich das nicht. Aber das kommt und das ist ja in Wellen. Das heißt also, erst wird man hochgeschrieben, dann kriegt man wieder einen vor den Bug, dann geht es wieder andersrum. Ich hatte ja, als ich anfing 2006, zunächst mal eine sehr, sehr positive Begrüßung in der Presse. Das war, kann man fast im Rückblick sagen, die einzige positive Pressewelle, die die ARD in dem Jahr hatte, 2006. Sie erinnern sich, da war Tour de France, da gab es also Doping-Diskussionen, da gab es irgendwelche Schleichwerbungsdiskussionen, ich will es nicht wieder alles aufwühlen. Also es gab sehr viel Kritisches in der Presse in dem Jahr und das war fast das einzig Positive, als ich anfing. Dann, so etwa 4-5 Monate später, ging es dann andersrum und da habe ich auch erlebt, wie das ist, so dass wie so eine Welle läuft. Ja, denn wenn einer vorgibt von den Meinungsmachenden, im Journalismus sagt man manchmal Agenda Setting, also es sind die Schleusenwärter gewissermaßen, dann schreibt das am Ende jeder Volontär in irgendeiner Lokalzeitung in der Region ab. So, und da muss man einfach mit aus. Ich habe mir immer gesagt, immer positiv bleiben. Eins habe ich nie getan. Ich habe nie mich beirren lassen davon. Also es hat mich nicht kalt gelassen, aber ich wusste, dass ich überhaupt keinen Grund habe, irgendjemand nach der Pfeife zu tanzen. und mich zu ändern. Dann würde ich an den Kern dessen gehen, was ich bin und wofür ich auch stehe.
Ich habe aber auch sehr viel Positives gehört bzw. gelesen, als Sie dann die Tagesthemen-Moderation übernommen haben. Zum Beispiel, Tom ist genau der Richtige für die Tagesthemen. Er ist unkompliziert und gerade. Tom hat die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären, ohne Substanz zu verlieren. Das sind doch wunderbare
sehr
Komplimente.
Nett. Ja.
Die da gemacht worden sind, von Ihren Vorgesetzten sogar.
Ja, wunderbar, das freut mich sehr.
Jetzt will ich noch mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar sind Sie ja ein Amerika-Begeisterter sozusagen und waren auch, glaube ich, sehr glücklich, dass Sie USA-Korrespondent geworden sind. Woher kommt diese Begeisterung für Amerika? Sie waren ja schon früh Austauschschüler.
Ja, ich war 74 bis 76, war ich da Klasse 11 und 12 Austauschschüler. Und ich glaube, es gibt ja manchmal so Länder, manche Leute haben das mit Frankreich, andere mit Italien. Es gibt manchmal so Länder, da ist man von vornherein, gibt man so einen großen Bonus, dass eigentlich die Liebesaffäre, bevor man jemals den Fuß ins Land gesetzt hat, schon klar ist. Der Klang der Sprache, die Lebensart, das, was einen kulturell so erreicht hat von da. Das war bei mir damals, meine Schwester ist so 5, 6 Jahre älter als ich und das war die Musik der 60er Jahre, die mich mitgeprägt hat, obwohl ich selbst kein 68er bin, bin zu jung dazu, ich bin 58er, wie Sie gesagt haben.
Ja.
Aber die Musik hat mich extrem begeistert und geprägt, auch das ganze Lebensgefühl, was damit einherging. Und ich wusste schon vorher, dass ich Amerika lieben würde, das war fast schon, meine Frau bestreitet das, die sagt, wenn du nach Italien gegangen wärst, dann wärst du jetzt so von Italien begeistert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Zum Teil ja, weil dieses Weg von der Familie sein, raus aus den so Zwängen des Elternhauses und sich mal alleine durchbeißen, eine andere Sprache lernen müssen, und zwar fließend als junger Mensch, ist schon eine Sache, die, egal wo man hingeht, einen prägt. Aber ich glaube, Amerika hat noch eine besondere Bedeutung für mich. Und ich stehe zu Amerika als Land, egal ob es gerade in Mode ist oder nicht. Im Augenblick ist Obama dran, dann sind fast alle Amerika-Fans wieder. Lassen wir mal wieder einen Republikaner im Weißen Haus sitzen, dann werden fast alle der deutschen sogenannten Intelligenzia oder Medienschickeria wieder es ganz schick finden, auf Amerika einzudreschen. Aber ich stehe zu Amerika, egal ob es gerade Mode ist oder nicht.
Jetzt würde ich ganz gerne nochmal über Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, vor über 30 Jahren in Amerika etwas hören. Weil wenn man die Schule jetzt hier unterbricht und dann in Amerika erstmal in die Schule geht, wie war das in der Gastfamilie? Aus welchem Elternhaus kommen Sie? Was haben die Eltern gesagt? Hat die Mama geweint, weil der Bub weg war?
Ja, also meine Mutter fand die Idee natürlich ganz schrecklich. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Ich meine, was wäre das für eine Mutter, wenn ich sagen würde, ja prima, lass den Jungen ruhig mal für 1, 2 Jahre irgendwie über den großen Teich gehen. Damals ja noch ein Riesenschritt. Flüge waren nicht billig, man konnte sich nicht einfach mal so besuchen. Telefonate waren extrem teuer, der Dollar war hoch, der war damals, glaube ich, 2,50 Mark oder 3,50 Mark der Dollar.
Es gab keine Handys, kein Internet, kein Skype
oder was weiß ich. Ja. Ne? So, das heißt, man schrieb mal einen Brief. Mir war das ganz recht. Ich wollte auch ein bisschen Abstand. Ich liebe meine Eltern. Es war aber trotzdem für einen 15-, 16-Jährigen auch klasse, mal ein bisschen Abstand zu haben. Ich war objektiv eigentlich eingeschränkter drüben. Also ich war in der Schule, wo ich die Haare abschneiden musste. Ich hatte lange Haare. Ich war an einer, also in einem Bundesstaat, der noch milde war, was die rechtliche Situation von Jugendlichen anging. Das heißt,
wie alt waren Sie damals?
Ich war 15, fast 16, als ich rüberging. Und heute ist es so, dass in fast allen Bundesstaaten man 21 sein muss, um in eine Kneipe zu gehen, in eine Disco zu gehen oder Bier zu bestellen. Das war damals in Wisconsin etwas milder, es war 18, aber immerhin, ich war 15, 16, also zu jung. Ich hatte dann einen gefälschten Schülerausweis. Schülerausweis war ein falsches Alter. Der Schülerausweis war echt aus Deutschland, aber er hatte ein anderes Alter. So, dann wurde ich der Bierlieferant der Klasse. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber am Wochenende war das schon von Vorteil. Wie gesagt, ich konnte nicht in eine Disco oder in eine Kneipe gehen und insofern hatte ich eigentlich weniger Bewegungsfreiheit. Trotzdem fühlte ich mich subjektiv freier. Und ich kann es nicht ganz erklären, aber ich kann es zum Teil erklären.
Vielleicht hat das was mit dem Auto zu tun?
Ja, das ist eine Sache, warum auch das Auto so eine große Rolle in der amerikanischen Psyche spielt, weil alle Erfahrungen eigentlich im Auto stattfinden. Der erste Kuss, die erste sexuellen Erfahrungen, der erste Alkoholrausch ist meistens alles im Auto, weil die mit 16 schon rumfahren. Aber ich glaube, bei mir war hauptsächlich, ich konnte so sein, wie ich war. Ich bin, wie Sie ja jetzt auch in dem Gespräch unschwer feststellen, kein verschlossener Mensch. Und wir hatten damals, und ich glaube überhaupt in Deutschland, auch unter Jugendlichen ist es so, man checkt sich erstmal ab, wie die jungen Leute sagen. Also das heißt, man guckt erstmal, wer ist der? Also erstmal Zurückhaltung, auch dieses Coolsein. Da haben so schwarze Kleidung oder ein bisschen bloß nicht zu extrovertiert sein, gespielt, gelangweilt etc. und so. So, und ich bin nicht so. Ich bin extrovertiert, ich umarme das Leben. Und da konnte ich so sein. Zum Teil ist das eh näher an der amerikanischen Kultur. Die belohnen eigentlich extrovertierte, mitteilsame Menschen. Zum Teil aber auch, weil die wirklich leben, dass jeder Mensch was zu geben hat, was Wertvolles zu geben hat zum großen Konzert des Lebens. Und dass man wird ermutigt, so zu sein, wie man ist, solange man andere nicht unterbuttert und eingrenzt. Und dieses Gefühl, das dauerte eine Zeit und ich habe das nicht reflektiert damals, aber das habe ich aufgesaugt und das habe ich in mir und trage das in mir, auch nach meiner Rückkehr jetzt nach Deutschland, und deshalb bin ich immun gegenüber dem Negativismus und den Anfeindungen, auch von manchen Kollegen, weil ich das einmal erfahren habe und mit in meine, fast schon in meinen genetischen Code mit aufgenommen habe.
Und der Übergang dann von Amerika wieder in die deutsche Schule, der war dann problemlos? Oder?
Nicht ganz. Ich habe von einigen Schülern, also eine Klassenkameradin sagte mir zum Abitur 2 Jahre später, ja Mensch, als du zurückkamst, da warst du so amerikanisch, ne, da warst du und du warst laut und du warst irgendwie, also da mochte ich dich gar nicht. Und dann habe ich erst im Laufe der Zeit irgendwie gemerkt, dass du ja ein netter Kerl bist und jetzt mag ich dich. Das hat mir dann gezeigt, ach, da war doch eine Skepsis. Die habe ich nicht ganz so stark wahrgenommen, weil ich mittlerweile mich darum nicht mehr so scherte. Aber ich weiß schon noch, dass ich mich wieder einfinden musste. Außerdem, drüben hatte ich mein Highschool-Diploma gemacht. Das heißt, mit 12 ist da die Schule vorbei. Es gab damals in Deutschland noch 13 Jahre Gymnasium oder 13 Schuljahre. Also musste ich die 12 musste ich wiederholen, weil wir mittlerweile Punktesystem hatten und das, ne, die Noten sich nicht umrechnen ließen. Und die 13 noch machen. Das heißt, drüben gingen alle meine Freunde aufs College und waren schon 2 Jahre im College und ich noch 2 Jahre in der Schule. Also das war für mich auch so ein Gefühl, wie eigentlich gehöre ich ins Leben, was mache ich noch in der Schule?
Aber Sie haben es ja trotzdem zu was gebracht.
Ja, ich habe mich nicht aufhalten lassen.
Wann hatten Sie denn dann den Entschluss gefasst, Journalist zu werden?
Fast mit dem Gongschlag des Abiturs, kann man sagen. Ich hatte bis zum Abitur, hatten mir andere häufig gesagt, Mensch, wäre das nicht was für dich, du kannst doch schreiben. Wir hatten keine regelmäßige Schülerzeitung auf dem Anno-Gymnasium in Siegburg, aber wenn wir mal so unregelmäßig was publizierten, dann habe ich mal was geschrieben. Sagen die, Mensch, das ist doch was, du sollst was schreiben. Und meine Eltern haben mir das immer ausgeredet. Ich kannte auch in meinem Umfeld keine Journalisten, auch in meiner Stadt irgendwie hatte ich mich nie so groß drum gekümmert. Und deshalb war das überhaupt nicht auf meinem Radarschirm. Aber in der Sekunde, als ich dann Abitur machte und dann diese Berufsberatungsbroschüren vom Arbeitsamt mir durchlas, sage ich, okay, also ich mag Geschichte, ich mag Politologie, ich diskutiere gerne, ich kommuniziere gerne, ich schreibe eigentlich gerne.
Reisen.
Reise gerne, bin weltoffen, aufgeschlossen. Also eigentlich gibt es doch gar nichts anderes. Was ist denn der Beruf, auf den das alles zutrifft, wo du das alles unterbringen kannst? Und dann von der Sekunde an war es klar.
Und seit wann haben Sie sich für Politik interessiert? Auch
schon immer. Nee, schon immer. Schon immer. Politik habe ich mich schon immer für interessiert. Also das hat auch zu tun mit meiner Schwester, die 5, 6 Jahre älter ist als ich. Und als ich deren Freunde sah, das war dann eine Zeit, naja, in Bonn war die Universität, dann wurde ich mal mitgenommen, dann sah ich die Studenten mit Baskenmütze damals noch, das war so 60er Jahre, sah ich die da mit Baskenmütze und Gitan rauchend und mit Büchern beladen irgendwie in Cafés sitzen und diskutieren. Das alles fand ich ganz toll, also so eine sinnliche Atmosphäre, die davon ausging. Und auch in der Schule habe ich mich an so Diskussionsgruppen immer gerne beteiligt. Und deshalb war das Interesse war von Anfang an da. Das war sehr stark.
Und stimmt es, dass Sie dann während Ihres Studiums beim Bonner Generalanzeiger gejobbt haben?
Ich habe, als ich gerade Abitur hatte, durch die Vermittlung eines Freundes, der da gerade aufhörte und die Zeitung wechselte, bin ich zum Generalanzeiger, allerdings die Lokalredaktion Siegburg. Ach, die haben ja verschiedene im Rheinland dann verschiedene Lokalredaktionen. Und da, also in meiner Heimatstadt gewissermaßen, wo ich mich auch etwas auskannte, habe ich angefangen. Aber ich habe das so ein Jahr gemacht ungefähr und dann wieder das bewusst aufgehört, weil ich merkte diesen Sog weg vom Studium, weg von der Uni und hin in die Redaktion. Man kriegt ein bisschen Zeilenhonorar, man ist wer in der Gemeinde, man kommt mit dem Auftrag der Zeitung zu Terminen und an der Uni ist man niemand, ist erstmal verloren, ist erstmal anonym und keiner interessiert sich dafür, ob man irgendein obskures Thema gerade bearbeitet und ein Referat schreibt. Und dann ist die Verlockung sehr, sehr groß, immer weniger zu studieren, immer mehr Journalismus zu machen. Und ich wusste, nee, du hast noch was vor, kapp erstmal die Taue, konzentriere dich darauf, dass das Studium zu Ende geht und dann geht's weiter.
Sie haben dann Ihr Studium abgeschlossen mit dem Magister-Artium, ja, und haben dann Volontariat gekriegt beim
genau.
WDR.
Genau, ja, das war wie sechs richtige Lotto.
Und Ernst Huberti war dann Ihr Lehrmeister, ja?
Ja, unter anderem, also ein wichtiger jedenfalls. Die erste Stelle, die ich hatte, war in der Nachrichtenredaktion der Regionalsendung Aktuelle Stunde. Aber eigentlich ist das Interessante in der Regionalsendung ja, wenn man als Reporter rausgeht und dann erstmal das Handwerk des Fernsehreporters dann auch lernt. Wie gehe ich raus, wie mache ich das und die Töne einfangen und so weiter. Und ich war aber gekettet an den Schreibtisch und durfte nicht raus. Die brauchten eben Leute, die diese Weltnachrichten zusammenschrieben.
War das sowas wie Isolationshaft?
Naja, ganz so schlimm war es nicht, aber so ein bisschen, so ein bisschen. So. Ich habe dann einfach Folgendes gemacht, immer wenn ich eine Agentur las und ich sah, Mensch, da ist was, da war zum Beispiel der erste Golfkrieg 1990, 91, da tauchte was in der Agentur auf und dann habe ich mir einfach ein Team genommen, bin weg. Und dann hatte die Zentralredaktion der Aktuellen Stunde inzwischen Wind davon bekommen, hat die Agentur auch gelesen mit Zeitverzögerung und wollte dann auch einen Reporter hinschicken. Und dann war ich schon da. Es ist doch schon jemand vom WDR da. So, und das habe ich ein, zweimal, dreimal gemacht und irgendwann hatte ich mich, aber das hat Jahre gedauert. Es war keine leichte Zeit. Also das ist mir wichtig. Man denkt häufig von mir, boah, bei dem ging ja alles ganz easy. Ich und ganz schnell und so, startet, durchstarter und so. Ich habe immer sehr viel Anstrengung da reingelegt, dass alles, was ich tue, leicht aussieht. Manchmal anstrengungslos aussieht. Das ist so mein Stil, so nach außen hin. Aber ich habe eigentlich die schwere Phase ganz am Anfang gehabt. Vielleicht zum Glück. Aber dieser erste Job, der war für mich so 1,5 bis 2 Jahre sollte der dauern. Dann setzt dich an den Schreibtisch, dann machst du, gut, klar, du formulierst da DPA-Meldungen um. Ich habe die geballte, sagen fast schon Geringschätzung oder Herablassung, sagen wir mal so, der Kollegen gespürt, wie alle in der Nachrichtenredaktion, also nicht ich persönlich, aber so richtig dieses Gefühl, was machen die da schon? Die schreiben doch nur ein paar Meldungen um. Man fällt nur auf, wenn man Fehler macht als Nachrichtenredakteur. Und ich habe mir eine gewisse Ernsthaftigkeit und einen Respekt vor der Leistung von den Leuten, die nicht als Reporter, Korrespondent, Moderator oder sowas an der Front stehen, sondern die das alles zusammensetzen, das habe ich mir bewahrt. Das habe ich mir damals geschworen. Und das war nicht so einfach, sagen wir mal, der Lebensweg, der Berufsweg, wie es sich oft liest, auf dem Papier bei mir und die ersten 4 Jahre waren prägender, als man das vielleicht glauben mag. Also da habe ich mir das bewahrt von.
Und über Ihren weiteren beruflichen Werdegang werden wir jetzt gleich noch sprechen. Vielleicht mal der erste Musikwunsch, Tombo?
Ja, also mein erster Musikwunsch, wir hatten ja eben über die 60er Jahre gesprochen, die ich über meine Schwester kennengelernt hatte. Mr. Tambourine Man von Bob Dylan. Darf ich 2 Sätze dazu sagen?
Natürlich.
Oder auch 4?
Ja. Das dürfen wir auch 6
sein. Okay. Als der Song rauskam 1965, Gott, da war ich 7 Jahre alt, ja. Ich habe den aber kennengelernt durch meine Schwester etwas später. Und ich habe den Song, als ich ihn bewusst dann hörte, ich glaube so 71 rum, ganz bewusst, habe ich ihn erstmal verstanden. Ich habe ihn erstmal missverstanden. Er ist ein bisschen wirklich der Soundtrack meines Lebens geworden. Der Song handelt davon, dass jemand so zwischen Tag und Traum in der Dämmerung morgens früh diesen Tambourinmann hört, der die Trommel schlägt. Und irgendwie ist das für mich so ein Sinnbild geworden dafür. Ich mochte den Song immer, aber jetzt weiß ich für mich, es ist ein Sinnbild davon, dass da in dem nebligen, trüben Schimmer dieser Dämmerung und dieses Nebels jemand steht mit dieser großen Trommel, die den Rhythmus des Lebens angibt und die meinen eigenen Rhythmus, dem man folgen muss, anschlägt. Und durch diese, wie in Trance, dem zu folgen und immer wieder neu zu folgen, so das sagt der Song für mich aus. Der begleitet mich und wird mich immer begleiten.
Hey, Mr. the tambourine man play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Journalisten und Moderator der ARD-Tagesthemen,
Tom Buro,
und mit Ulrike Knapp. Ja, wir wollten ja nochmal über Ihren beruflichen Werdegang sprechen und wie das losging mit dem Ernst Huberti, mal vielleicht ganz kurz.
Mal ganz kurz, ich war eben ein bisschen lang, bin ausschweifend geworden.
Ja, unsere Sendung ist nicht so sehr lang.
Genau. Gerade weil diese Zeit in der Nachrichtenecke des Regionalfernsehens beim WDR so lang wurde, habe ich dann irgendwann angefangen, meinen Neigungen entsprechend Fortbildung zu machen, also betriebsinterne Fortbildung. Und ARD und ZDF haben eine Fülle von Seminaren und da habe ich mich zu so viel angemeldet, wie es irgendwie ging. Und unter anderem und besonders zu Moderationsseminaren. Zur gleichen Zeit hatten wir eine Nachrichten-kleine Ecke, paar Minuten, zum Sendeschluss im dritten Programm, also im Regionalprogramm, übertragen bekommen, die wir dann auch als Redakteure selbst präsentierten. Wir schrieben die selbst, suchten die Fotos aus, Landkarten, Grafiken und dann haben wir die auch noch präsentiert. Und da war Ernst Huberti, der große Sportmoderator, auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann auch ermutigt, solche Moderationsseminare zu belegen. Und obwohl die Aussicht jetzt wirklich völlig weit weg war, dass ich, der ich noch nicht mal Reportagen für die Aktuelle Stunde machen durfte zunächst mal, außer ich erzwang sie mir und griff sie mir einfach, dass ich jetzt da die Sendung mal moderieren würde, schien eigentlich völlig fantastisch. Aber ich habe das dann gemacht, er hat mich darin bestärkt, hat mir aber auch gesagt, ja, Herr Buro, Sie müssen sich dann bewerben, müssen Ihren Hut in den Ring werfen, müssen sagen, ich will das machen, ich kann das. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist doch viel zu auch wenn Sie es nicht glauben, ich bin eigentlich ein zurückhaltender Mensch, auch wenn man es jetzt nicht meint. Aber das kann ich nicht machen. Ich kann nicht da hingehen und sagen, ich will moderieren, das geht doch nicht. Dachte, ja, wer soll es denn sonst machen? Soll der Intendant kommen, sich Ihnen auf den Schoß setzen und sagen, Herr Buro, Sie sind ja begabt, ich habe Sie entdeckt. Sie müssen das sagen, was Sie wollen. Und das habe ich auch von ihm gelernt und dann bin ich den Weg gegangen. Und dann platzte der Knoten sehr schnell. Und dann wurde ich im Wechsel von der Aktuellen Stunde, also von den ganzen Regionalnachrichten und Reportagen, wurde ich im Wechsel, eine Woche war ich Moderator, eine Woche war ich CVD, also das heißt verantwortlich für den Zusammenbau der Sendung, und eine Woche war ich Reporter vom Dienst.
Und Sie wurden dann auch in die Tagesschau-Redaktion mit einbezogen, wenn ich richtig informiert bin, und dann kam schon der Korrespondentenjob.
Ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, genauso wie mir wichtig war zu sagen, dass die ersten 4 Berufsjahre nicht einfach waren. Genauso ist mir jetzt hier auch was wichtig, auch für den Nachwuchs, glaube ich, der das vielleicht zufällig hören könnte. Ich wollte zur Tagesschau-Redaktion als Reporter gehen. Die große Versuchung, es gibt verschiedene Versuchungen und Verlockungen unterwegs auf so einem, in jedem Berufsleben. Das eine war während des Studiums, ob man das Studium schmeißt und nur noch Journalismus macht, bevor man das Examen hat. Hier war die Versuchung, dass ich Moderator bleibe der Aktuellen Stunde, weil es ist schon eine tolle Sache, wenn man so einen Mix hat. Dann ist man als Reporter unterwegs, man ist dann aber auch viel vor der Kamera im Studio. Und ich hatte immer das Gefühl, ich will raus, ich will als Reporter, ich will Auslandskorrespondent werden und man muss manchmal was loslassen, um was Neues zu bekommen. Und ich wusste, ich muss die Moderation der Aktuellen Stunde loslassen, so viel Feedback und Befriedigung einem das auch gibt, dann fangen die Leute an, einen zu erkennen. Ist schon verlockend. Aber ich wusste, nein, du gehst aus dem Regionalen jetzt in die bundespolitische oder Berichterstattung hinein. Und das bedeutet wieder den Schritt zurück hinter die Kamera. Und dann wirst du als Reporter für die Tagesschau-Zulieferredaktion aus Nordrhein-Westfalen tätig. Und das ist der Schritt, der nächste Schritt ist dann Ausland. Und genau so war es.
Und das haben Sie ja dann auch geschafft. Da waren Sie ja erstmal am nächstliegenden Ziel.
Ja,
das 1993.
War 1993.
Und Sechser im Lotto.
Sechser im Lotto, also wieder ein Sechser im Lotto. So viele Sechser im
Lotto. Ja, aber da kam ja davor noch Ihre Frau, das war ja auch so ein Sechser.
Auch
ne?
So ein Sechser, genau. Ja, also Wir hatten schon 6 Jahre zusammen gelebt.
Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
In Köln. Sie ist eigentlich Norddeutsche, sie kommt aus Niedersachsen, hatte in Hamburg studiert und hier gelebt, ich glaube 11 Jahre lang sogar. Liebte Hamburg und hat zwar auch Köln gemocht, aber sie hat immer mir gesagt, was ihr immer mit eurem Köln, ihr schwärmt immer so von eurem Köln, ihr Kölner, du hast ja gar keine Ahnung, wie schön Hamburg ist und was du da verpasst. Also sie hat immer von Hamburg geschwärmt. Und insofern ist das für sie jetzt ganz toll. Das ist jetzt für sie 6 Richtige im Lotto, dass sie jetzt hier ist mit mir. sind also die Lebenskurven, die sich dann wieder schließen, so schön.
Also sie ist auch nicht so eine Frohnatur wie Sie, oder?
Nee, nicht oder? Ganz. Nicht also ganz. Da ergänzen wir uns. Um Gottes Willen.
Das wäre unerträglich.
Ja, das wäre unerträglich. Also da würde ich ja nicht mehr zu Wort kommen. Nee, ich glaube, ich heitere sie ab und zu auf und sehe, das sage ihr, das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
Und sie zieht sie ab und zu
und
mal
sie
runter.
Und sie einfach, erdet mich immer ganz gut, genau.
Und dann muss es ja auch die richtige Frau gewesen sein, Tom Buro, denn sie ist ja mit Ihnen auch nach Amerika gegangen. Ja. Das macht ja auch nicht jede. Ne?
Macht nicht jede, ja. Macht
wie
nicht
war
jede.
Das dann in Amerika als Korrespondent?
Ein Traum, war ganz toll. Also ich persönlich durch die Austauschjahre, die ich als Teenager da verbracht hatte, war es für mich so, wie hier schließt sich so ein Lebenskreis. Ich wollte auch dann schauen, ob wirklich an dieser Liebesaffäre mit Amerika so viel dran ist, dass ich vielleicht da bleibe und Amerikaner werden möchte. Das habe ich dann aber nach so einem Jahr ungefähr für mich abgeschlossen. Nein, ich bin Deutscher und bleibe auch Deutscher und will auch nicht hier mein Glück suchen, sondern bleibe also bei der ARD, mache meine Korrespondentenzeit, werde aber dann wieder zurückgehen, auch nach Deutschland.
Wie sah denn Ihr Arbeitsalltag dort aus? Also ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, dass Sie 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar waren,
ja.
Auch wenn Sie gejoggt sind, denn ja. Sie sind ja auch ein Jogger, also Marathonläufer. Und
da damals noch kein Marathonläufer, ja. Aber gejoggt bin ich dann schon.
Ja.
Und das war eine Zeit, wenn Handystrahlen wirklich schädlich sein sollten, dann bin ich verdammt. Es gab keine Minute, wo das Handy nicht neben mir lag. Ich habe das aufgeladen nachts neben dem Bett quasi. Da war dann das eingestöpselt, das Handy, aber lag immer an neben dem Bett. Es war nie aus, nie. Außer man war im Flugzeug und musste es ausmachen. Man wusste ja nie, ob in dem Berichtsgebiet jetzt irgendwas passierte und musste dann für die Heimatredaktion immer erreichbar sein. Das ist jetzt zum Teil weniger intensiv. Ich bin zwar grundsätzlich erreichbar, aber ich habe nicht so manisch mein Handy am Ohr. Weil wenn ich nicht im Moderationsdienst bin, ist meine Kollegin, Partnerin Karin Mioska dran. Und wenn die dran ist, dann weiß ich, da ist ja jemand. So, dann stöpsel ich nicht alles aus, aber dann kann das auch sein, dass man einen halben Tag bräuchte, um mich zu erreichen. Weil ich schleppe nicht ständig mehr das Handy mit mir rum.
Sie haben ja vom Wahlkampf berichtet, schon 1992.
Ja, 92. Da war ich auf so einer Art Sondereinsatz. Da war ich noch in Köln in der
so.
Tagesschau-Redaktion, wurde dann vom Chefredakteur damals, aber der hatte mitbekommen, Mensch, der kann ja fließend Englisch und ach Mensch, komm, den nehme ich mal mit zur Berichterstattung über das war die erste Clinton-Wahl, der 92 ja dann Bush Senior abgelöst hat.
Und dann haben Sie ja auch George W. Bush interviewt während Ihrer Korrespondentenzeit. Und ich glaube, das war sehr schwierig, überhaupt da an den Mann überhaupt dranzukommen.
Ja, wir können uns gar nicht vorstellen, wie abgeschirmt der amerikanische Präsident ist. Auch amerikanische Hauptstadtkorrespondenten kriegen ihren eigenen Präsidenten nicht jeden Tag vors Mikrofon. Und das Interview der ausländischen Presse geben die meistens, wenn sie kurz davor sind, eine Reise, einen Staatsbesuch in dem jeweiligen Land zu machen. Nehmen wir an, der amerikanische Präsident macht eine Asienreise, dann würde er einigen Journalisten aus den Ländern, die er bereist in Asien, im Vorfeld ein Interview gewähren. So war das, als Bush nach Mainz kam. Kurz vorher gab es einen Anruf vom Weißen Haus. Wir hatten immer unsere Anträge auf Interviews mit dem Präsidenten vorliegen. Die werden jedes Jahr erneuert von uns, standardmäßig. Mhm. Aber irgendwann kam ein Anruf, hier ist das Weiße Haus. Ich dachte, hahaha, guter Witz. Sie hatten ein Interview mit dem Präsidenten beantragt. Ja, ich wusste, ich konnte das gar nicht einordnen. Ja, wir haben entschlossen, dass Sie jetzt das Interview haben und am Mittwoch würde das dann stattfinden. Ich habe erst nicht geglaubt, dass es wirklich das Weiße Haus war. Und dann durchläuft man also Sicherheitsscreenings vorher. Die Fingerabdrücke hatten die eh längst, weil man ja akkreditierter Journalist ist im Weißen Haus. Dann haben die eh alle FBI und CIA-Checks und was sie machen müssen, haben die schon gemacht. Aber ich konnte fragen, was ich wollte. Ich musste nicht irgendwie vorher ungefähr sagen, was ich fragen wollte. Also ich war völlig frei. Das war kein Problem.
Und Sie sind ja dann nach Amerika, nach Ihrem ersten Aufenthalt in Amerika, also als Korrespondent, waren Sie dann 2 Jahre in Paris. Und wieso das?
2,5 Jahre Paris war für mich eine super, auch kulturelle und journalistische Fortbildung. Ganz anderes Land, ganz andere politische und journalistische Kultur. Das war nochmal eine andere Herausforderung, da richtig so einzutauchen, dass die einen ernst nehmen, man was erfahren kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ganz toll. Ich wäre gerne die vollen 5 Jahre geblieben, die man eigentlich so als Korrespondent immer anpeilt. Aber dann kam der Ruf, als Studioleiter nach Washington zu gehen. Und gut, dann, ja, dem bin ich natürlich sehr gern gefolgt.
Tom Boro, wir müssen unser Gespräch unterbrechen für Ihren zweiten Musikwunsch. Was ist der zweite Musikwunsch?
Der zweite Musikwunsch von Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack und der geht zum Teil auch weit zurück und umspannt auch verschiedene Musikgenres. Und das ist so ein kleines bisschen, wie soll ich das sagen, auch meine Lebensphilosophie. Wenn man so sich einen schönen Tag anguckt, die Bienen summen, die Vögel zwitschern, kann man ruhig mal innehalten und sich sagen, meine Güte, auch wenn ich gerade Sorgen und Probleme habe, aber was für ein Geschenk, auf der Welt zu sein.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Journalisten und Anchorman der ARD-Tagesthemen
Tom Boro
und mit Ulrike Knapp. Tom Boro, ich weiß, dass Sie ein Rolling Stones-Fan sind. Sie haben unter anderem Mick Jagger interviewt und ich hatte eigentlich erwartet, dass Sie sich von den Stones God Gave Me Everything I Want wünschen, weil ich finde, das passt so zu Ihrem gelungenen Lebenslauf. Aber Sie haben sich ja nun Wonderful World gewünscht und das ist ja auch was Positives.
Passt eigentlich auch, stimmt, ja. Also ich bin dankbar auch für die alltäglichen Dinge des Lebens. Ich weiß aber auch, ich habe es außergewöhnlich gut. Ich bin ein Glückspilz und ich bin dankbar dafür, aber ich habe mir das auch verdient und erarbeitet. Das auch, ja. Und das gebe ich zu und gestehe mir das auch zu. Das gestehe ich aber auch allen anderen.
Aber das denken andere vielleicht auch.
Ja.
Und die denken, warum bin ich das nicht? Eigentlich habe ich doch auch alles richtig gemacht.
Ja, aber es kann nicht jeder dasselbe sein.
Ja.
Ich kann nur Tom Boro sein. Und was ich damit mache, ist eine Sache. Und Sie können nur Frau Knapp sein und es ist völlig falsch, wenn also eine Tulpe versucht, was weiß ich, ein Igel zu sein oder ein Sperling zu sein oder so. Man kann nur das und das ist das Allerwichtigste, dass man sich selber annimmt. Aber ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, ich habe immer viel Wert drauf gelegt, dass man das Gefühl hat, es ist leicht gewesen für mich oder mir fällt alles leicht. Aber natürlich, ich verrate Ihnen, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Und es ist auch nicht ohne eigenen Verdienst und Anstrengung. Aber die Hauptsache ist, dass man weiß, wer bin ich, was sind meine Neigungen. Und dann bewegt man sich in die Richtung. Der Rest passiert dann zum Teil, ja, nicht ganz von allein, aber zum großen Teil von allein. Wenn man verkniffen durchs Leben geht und sich selbst beschneidet und sich selbst gar nicht eingesteht, was man möchte und was man auch gut kann und gerne macht. Jemand, der Musik macht, soll Musik machen. Jemand, der gut mit Zahlen ist, der soll Mathematik machen oder Finanzjongleur, was weiß ich. Aber ich kommuniziere nun mal gar nicht. Tut mir leid. Ja.
Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz zurück nach Amerika. Was haben Sie denn dort gelernt? Wie war das Arbeiten? Wie war das Leben dort? Wie hat es sich unterschieden von dem, was Sie jetzt in Deutschland erleben? Vieles auf einmal.
Vieles auf einmal. Ja, da kann ich nicht kurz drauf antworten. Das wissen Sie, ne? Also die Arbeitswelt in Amerika zum Teil professioneller, zum Teil unprofessioneller. Lassen Sie mich erklären. In Deutschland sind meistens die Leute, auch jeder Handwerker ist gut ausgebildet. Wir haben dieses duale Ausbildungsprinzip, um das uns die Welt beneidet. In Amerika können Sie heute sagen, ach, ich kann eigentlich, habe auf dem Bau schon gearbeitet, kann ganz gut Fenster einsetzen. Ich mache jetzt einen Glaserbetrieb auf oder ich lasse mich anstellen bei einem Glaser. Und der ist dann auch kein Glaser Meister. Die pappen dann irgendwelche Fenster ins Haus rein. Ich habe sehr zu schätzen gelernt, unsere solide Ausbildung. Also da sind wir zum Teil professioneller. Die sind aber professionell im Sinne von Verantwortlichkeiten erkennen. Das bedeutet, wenn jemand der Boss ist, dann ist er der Boss und dann sagt der, pass auf, du machst das und das und das und das. Und dann machen die das und die machen das auch gut gelaunt. Die würden nie zum Beispiel zur Arbeit kommen und sagen, nee, ich bin überhaupt schlecht drauf und ach nee, und das Wetter ist schlecht und ich habe auch sowieso viel Ärger zu Hause und das alles ausschütten am Arbeitsplatz, das gilt als absolut unprofessionell. Und das haben wir ja sehr viel, dass manchmal so ein Klima ist, wenn man Pech hat, dann kann man ein Klima haben an der Arbeitsstelle, wo jeder sich übertreffen will darin, wir sagen im Rheinland, zu kümen, also sich zu beschweren darüber, wie schlecht es ihm ergangen ist und wie ungerecht die Welt ist und so weiter. Das machen die nicht. Journalistisch war es hochinteressant, weil es ist jede Menge verschiedener Theorien, Ideen, Analysen durch Washington flattern und fliegen. Wirklich hochqualifizierte Thinktanks, das sind diese Denkfabriken, wo viele Leute drin sitzen, die früher mal in der Regierung waren und jetzt dann Analysen machen. Das ist bei uns, wären das die Parteienstiftungen, bei denen sind das so quasi unabhängige Denkfabriken. Und das ist enorm inspirierend. So, und die denken über fast jedes Thema, ob es in Wirtschaft, Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Innenpolitik, denken die nach und zwar ohne Tabus. Grundsätzlich ohne Tabus.
Nun sind Sie ja Anchorman bei den Tagesthemen in der ARD. Und was machen Sie dann in der Zeit, wenn Sie frei haben, 7 Tage?
Alles möglich. Ich müsste jetzt hier in meinen Kalender gucken, was ich da... Also ich war jetzt zum Beispiel, hatte der NDR eine Matinee, Siegfried Lenz wurde 85. Und da bin ich hingegangen. Ich mache mit meiner Frau Lesungen mit unserem Buch.
Ja, das sollten wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil Ihre Frau ist Sabine Stamer. Sollten wir
exakt, ach so, natürlich, ja. Kann ja keiner wissen, genau.
Hat sie ihren Namen weiterhin behalten?
Sie hat den behalten und immer, wenn man sie fragt, warum haben Sie den Namen behalten, sagt sie immer, fragen Sie doch mal meinen Mann, warum er seinen Namen behalten wollte.
Sie ist das eben. Was wollte ich Sie noch fragen? Ja, Sie sind ja Marathonläufer inzwischen.
Ja, habe ich in Paris angefangen. 2000 war mein erster Marathon. Wir lebten in Paris. Der Marathon selbst war in Köln. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, in einem halben Jahr ist der Marathon in Paris. Der ist nämlich immer im Frühling und nicht im Herbst. Und ich dachte, komm, dann trainier noch ein bisschen durch. Halte dich einfach in Form über den Winter. Und dann läufst du den auch noch. Und dann ist aber vielleicht Schluss. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich will kein Fanatiker werden, aber wäre doch vielleicht nicht schlecht, überall da zu laufen, wo man lebt und arbeitet. Und dann habe ich gedacht, gut, dann habe ich also Washington, habe ich jetzt leider verpasst, denn da war ich ja schon gewesen. Und als wir dann dahin zurückversetzt wurden, wunderbar, habe ich dann gleich auch den Washington-Marathon gemacht. Danach noch Chicago, weil ich ja im Mittleren Westen zur Schule gegangen bin. Und jetzt, als ich in Hamburg hier ankam, habe ich dann irgendwann Hamburg gemacht. Und jetzt habe ich eigentlich den Sack zugemacht. Ich werde manchmal gefragt, laufen Sie in Hamburg nochmal? Aber eigentlich laufe ich nur einmal in jeder Stadt, wo ich lebe und arbeite. Vielleicht laufe ich Hamburg nochmal.
Also und dann auch noch Klavier spielen und Gitarre spielen.
Ja, da kommt es vor, dass ich Monate gar nichts mache. Und dann wieder wochenlang ganz viel spiele. Ich bin da kein Virtuose. Ich begleite Klimper Klimper oder Schrumm Schrumm diese Songs von Bob Dylan oder Neil Young. Mhm. Also das Repertoire hat sich nicht groß vergrößert. 60er, 70er Jahre, Folkmusik, Dinge, die man leicht begleiten kann.
Dann habe ich gelesen, dass Sie auch eine Kindersendung machen für den SWR.
Ja.
SWR3, Tim fragt Tom.
Richtig, das macht
mir
sehr
viel Spaß.
Da
haben Sie auch einen Preis bekommen dafür.
Ja, stimmt, genau. Das hat mich auch, der bedeutet mir auch was. Das ist entstanden,
weil Sie mit den Ohren gewackelt haben.
Fast. Ja, ist auch eine meiner Fertigkeiten. Genau. Das verkneife ich mir in der Sendung immer. Ich war Pate der ARD-Themenwoche. Wir haben ja immer im Frühling diese ARD-Themenwoche. Und das war in dem Jahr, als ich Pate war, Kinder sind Zukunft. Und dann gibt's Programmideen und man macht Interviews und Pressekonferenzen. Und eine Programmidee, wo ich aufgefordert wurde mitzumachen, war von SWR3, Tim fragt Tom. Ist keine eigene Sendung, sondern, also heißt, man muss nicht zu einer bestimmten Zeit einschalten, sondern man hört SWR3 und irgendwann zufällig kommt, wenn jetzt gerade zum Beispiel Atomkatastrophe Japan, dann kommt, Tom, was ist eigentlich Radioaktivität? Und die Idee war so charmant, nämlich da ist ein Junge, der nennt sich Tim, der ruft bei mir an und sagt, Hallo Tom, hier ist Tim, ich habe mal eine Frage, was ist Radioaktivität? Und dann antworte ich am Telefon und erkläre dem das. Und da ist ganz viel drin, was so meine Nachrichtenphilosophie und auch meine Vermittlungsphilosophie von Informationen beinhaltet. Nämlich erstens verständlich formulieren, einfach, aber nicht von oben herab. Nicht jetzt erklärt dir Onkel Tom mal, was Radioaktivität ist, sondern okay Tim, pass auf, ich nehme dich komplett ernst, du bist ein Kind, ein 10-jähriger oder maximal 12-jähriger Junge, aber du darfst bei mir anrufen, ich bin zugänglich, ich bin nicht abgehoben oder arrogant, ich bin nicht der pompöse Nachrichtengott, sondern ich bin jemand, den man anrufen kann und ich respektiere dich als Mensch und respektiere deine Frage. Und dann erkläre ich ihm das so einfach, dass er sich nicht blöd fühlt, dass er überhaupt gefragt hat, sondern hinterher das weiß. Und ganz viele Erwachsene rufen beim SWR 3 an oder schreiben denen und sagen, Mensch, wir wollten ja, als Erwachsener darf man ja nicht mehr fragen, weil es ja peinlich ist, wenn man das nicht weiß, müsste man ja wissen. Aber ich war ganz froh, dass ich das auch mal wieder so erklärt bekommen habe. Und das ist genau das, was ich im Großen und Ganzen auch in den Tagesthemen machen will. Nicht von oben herab, sondern mit einer Verbindung von Mensch zu Mensch und nicht zeigen, wie schlau ich bin, sondern den anderen Werkzeuge geben, damit wir am Ende alle gleich schlau sind.
Tombo, Sie haben ja wirklich einen geglückten Lebenslauf und ich könnte mir vorstellen, dass Sie so mancher darum beneiden würde. Aber ist Ihnen auch mal was missglückt?
Punkt 1 ist schon mal, dass ich habe jetzt ja gesagt, ich wollte dann seit dem Abitur Journalist werden, aber bei vielen Menschen ist dann der Berufsweg am Ende nicht der Traum, den man von Anfang hatte. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und ich habe eine starke kreative Neigung, aber ich glaube nicht das Talent, um davon leben zu können. Und hatte eigentlich auch, ich habe mal gedacht, sollst du Musik machen, sollst du irgendwie ins Theater gehen? Und habe mir dann aber gedacht, ach ja, komm, dann wirst du noch enterbt, dein Vater bricht mit dir, wenn du mit sowas noch ankommst, ist ja dann, das sieht er als die völlige Spinnerei an. Und bin instinktiv in ein Feld reingegangen, wo ich meine so intellektuellen Interessen und die kreativen Neigungen verbinden kann. Also wenn man so will, ist mir missglückt, jetzt so eine rein kreative Laufbahn einzuschlagen, sondern ich habe eine Kombination gemacht. Und irgendwie hat sich das segensreich ausgewirkt.
Apropos segensreich, sind Sie eigentlich ein religiöser Mensch? Glauben Sie, dass das alles eine Fügung ist oder glückliche Fügung? Oder?
Also ich bin ein religiöser Mensch, das war ich, ja, ich war es eigentlich immer, auch in der Zeit, wo ich nicht richtig gläubig war, glaube ich, war ich trotzdem ein religiöser Mensch. Ich wusste immer, dass die Welt, die diesseitige Welt, die wir sehen, fühlen, schmecken können, wo wir uns kabbeln, bekriegen, bewähren, dass das nur eine Oberfläche ist und dahinter die eigentliche Welt noch ist. Das habe ich immer gedacht und gefühlt. Ich glaube aber nicht, dass mein Leben oder auch das, was mir gelungen ist bisher oder vergönnt war, dass das irgendwas Religiöses zu bedeuten hat. Ich bin einfach dankbar dafür. Ich bin sehr, sehr dankbar. Mein Vater sagt immer, das kürzeste Gebet hat 5 Buchstaben und heißt Danke.
Tombo, ich habe ja viel gelesen, bevor ich mich mit Ihnen hier getroffen habe. Eines hat mich ganz besonders beeindruckt aus Ihrer Amerika-Zeit. Da soll eine Kollegin gesagt haben, glauben Sie mir, Tom ist der Einzige, der auf dem Weg an die Spitze nicht zum Arschloch mutiert ist. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja, das hat mich sehr, sehr gerührt. Ich hatte keine Ahnung, wer es gesagt hat. Als ich dann nochmal wieder als Tagesthemenmoderator nochmal wieder ins Studio Washington zurückkam, habe ich dann erfahren, wer es war. Es war eine amerikanische Kollegin, die hatte sogar gesagt, ich bin seit 30 Jahren im Fernsehgeschäft und die war lange bei CBS auch und die kennt das, also kennt sie auch in Amerika. Ja. Und umso mehr weiß ich das also zu schätzen, dass sie das gesagt hat. Wissen Sie, ich glaube auch, ich weiß nicht, was kommt, wenn wir sterben. Ich weiß nur eins. Ich werde nicht gefragt werden, wie erfolgreich warst du und wie viele Sendungen hast du moderiert oder was hast du eine gute oder eine schlechte Presse gekriegt. Das weiß ich, das wird keine Rolle spielen. Und so ungefähr richte ich so über den Daumen gepeilt mein Leben aus.
Gut, dann danke ich Ihnen jetzt auch für das Gespräch, Tomburo. Denn wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen und ich kann jetzt auch verstehen, warum fast alle Sie einfach nur Tom nennen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute. Ein Musikwunsch ist noch offen.
Ja, dann nehme ich Fantasie de Moll von Mozart. Das ist ein Stück, das habe ich könnte ich heute, glaube ich, nicht mehr spielen, jedenfalls nicht in Gänze, habe ich als Klavierschüler gespielt und das fängt in Moll an und hört dann in Dur, jedenfalls klingt sehr beschwingt, auf.
Das war die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Journalisten und Anchorman der ARD Tagesthemen,
Tom Buro.
Und mit Ulrike Knapp. Schönen Dank, alles Gute.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.